Deutschlandfunk, das war der Tag.
Herzlich willkommen zu unserem Journal vor Mitternacht. Ich bin Rainer Brandes. Wie passt das zusammen? Heute meldet das Statistische Bundesamt einen Milliardenüberschuss der öffentlichen Haushalte und die Politik diskutiert über neue Steuern und neue Schulden. Aber vielleicht passt das besser zusammen, als man zunächst denkt. Ich frage dazu gleich einen Finanzwissenschaftler. Dann blicken wir nach Brasilien, wo der Amazonas-Regenwald weiter in Flammen steht und der Präsident Hilfsgelder aus dem Westen nicht so ohne weiteres annehmen möchte. In Großbritannien tut sich jetzt die Opposition zusammen. Sie will gemeinsam einen Brexit ohne Vertrag verhindern. Währenddessen verhandeln in Italien die Fünf-Sterne-Bewegung und die Sozialdemokraten weiter um eine neue Regierung. Und die EU hofft, dass sie sich einigen. Das und mehr hören Sie bei uns bis Mitternacht. 45,3 Milliarden Euro. Das ist der Überschuss, den alle öffentlichen Haushalte in Deutschland zusammengerechnet in der ersten Hälfte dieses Jahres erwirtschaftet haben. Also Bund, Länder, Kommunen und Sozialversicherungen. Nur mal zum Vergleich. Das ist 1,5-mal so viel wie der Etat für das Bundesverkehrsministerium. Andererseits aber droht eine Rezession. Und das ist der Grund, warum die Parteien heute heftig gestritten haben über zwei Forderungen, die auf den ersten Blick gar nicht zu diesem Überschuss passen. Erstens neue Schulden und zweitens eine neue Vermögenssteuer. Theo Gers aus dem Deutschlandfunk Hauptstadtstudio.
Gegenwind und Schützenhilfe für die SPD. Nicht nur die Industriestaatenorganisation OECD, auch Marcel Fratscher, der Präsident des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung DIW, spricht sich für die Wiederbelebung der Vermögenssteuer in Deutschland aus. Sie wirke weniger verzerrend, habe weniger negative Effekte auf das Wachstum als zum Beispiel eine hohe Besteuerung von Arbeitseinkommen. Sie sei zudem verteilungsgerecht, weil Vermögen insbesondere in Deutschland sehr ungleich verteilt seien. Diese Sicht der OECD teilt am Morgen im Deutschlandfunk auch DIW-Präsident Fratscher.
Wir haben viele Menschen, die wenig arbeiten oder gar nicht arbeiten. Gerade Menschen mit geringen, mittleren Einkommen werden steuerlich sehr stark belastet. Und ein Steuersystem muss so gestaltet werden, dass es aus einer wirtschaftlichen Perspektive sehr viel Sinn macht, Arbeitseinkommen, also Menschen, die arbeiten, zu entlasten und vor allem die, die geringe Einkommen haben. Und das wäre eigentlich eine kluge Wirtschaftspolitik, wenn man diese Belastung stärker auf Vermögen und weniger auf Arbeit hat.
Doch solche Vorteile aus Ökonomensicht treffen politisch weiter auf heftigen Gegenwind.
Es ist ein Vorschlag aus der Rumpelkammer,
entgegnet Wirtschaftsminister Peter Altmaier kurz danach ebenfalls im Deutschlandfunk. Niemand wolle der SPD in dieser Frage folgen. Auch Fratscher sei mit seiner Position in der Wirtschaftsforschung relativ isoliert. Auch das Argument, dass Reichtum hierzulande ungleich verteilt sei, weil etwa 45 reiche Familien ungefähr die Hälfte des Vermögens hierzulande besäßen, dass solche Zustände schon allein deshalb korrigiert werden müssten und dass die Vermögenden hierzulande auch ganz grundsätzlich mehr zur Finanzierung von Sozialleistungen oder auch Investitionen herangezogen werden müssten, all das lässt Altmaier nicht gelten.
Die Frage ist, ob man diese Menschen aus Deutschland vertreiben will und damit Investitionen in Deutschland verhindert, Arbeitsplätze in Deutschland wegfallen, Wirtschaftswachstum nicht stattfindet.
So fragt Altmaier und er betont:
Im Übrigen hat der Staat im Augenblick kein Problem mit fehlendem Geld und fehlenden Steuereinnahmen. Wir haben eher das Problem, dass Investitionen nicht abfließen, weil die Planungsverfahren zu lange dauern, weil die Bürokratie zu groß ist.
Tatsächlich rechtfertigt die aktuelle Kassenlage eine Vermögenssteuer nicht. Allein im ersten Halbjahr erzielten Bund, Länder, Gemeinden und Sozialversicherungen einen Überschuss von über 45 Milliarden Euro. Der Bund kam davon auf 17,7 Milliarden. Die Länder, denen die neue, alte Vermögenssteuer zugute käme, lagen mit fast 13 Milliarden Euro im Plus. Doch das ist nur eine Momentaufnahme, betont DIW-Präsident Fratscher. Auch wenn nicht alles am SPD-Konzept seine Billigung findet, klar sei, dass die Politik Antworten geben müsse auf die Frage, wie auch die geplanten Versprechen finanziert werden sollen.
Eine Respektrente, die mehrere Milliarden kostet, jetzt soll der Soli abgeschafft werden. Wenn er ganz abgeschafft wird, wären das knapp 20 Milliarden. Und da muss die Politik auch ehrlich sein und sagen, wie will sie denn die ganzen Versprechen, die sie abgegeben hat, finanzieren? Und da ist die Frage, wie man Vermögen besteuert, absolut legitim.
Der Chef des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung, Marcel Fratscher, ist also für eine Vermögenssteuer. Da kann ich jetzt mal gleich einen anderen Ökonomen fragen, wie er das sieht. Alois Prinz, Professor für Finanzwissenschaft an der Uni Münster und ein Experte für Steuerfragen und Staatsverschuldung. Herr Prinz, willkommen live im Deutschlandfunk.
Guten Abend.
Wie sehen Sie das? Brauchen wir wieder eine Vermögenssteuer?
Momentan halte ich die Diskussion etwas schwierig, denn wie ja gerade auch nochmal gesagt wurde, hat der Staat in den letzten Jahren deutliche Mehreinnahmen auch bei den Steuern gehabt und die auch entsprechend im Staatshaushalt berücksichtigt. Und gerade momentan, wo die Wirtschaft in eine Rezession zu schlittern droht, über die Vermögenssteuer zu diskutieren, halte ich allein schon vom Zeitpunkt her für schwierig, wenn nicht sogar für falsch. Ob wir eine Vermögenssteuer brauchen oder nicht, kann ich politisch nicht beurteilen. Nur man sollte halt eben doch bedenken, dass die Vermögenssteuer auch nicht mehr erhoben wird, weil ihre Verwaltung extrem teuer ist. Es ist eine der teuersten Steuern, die wir überhaupt haben. Das heißt also, was man dort an Geld einnimmt, geht zu einem nicht beträchtlichen Teil an die Verwaltung dieser Steuer drauf.
Überhaupt ist das ja merkwürdig. Gerade an diesem Tag, wo wir also erfahren, dass es so einen großen Überschuss in den Staatshaushalten gibt, da diskutiert die Politik über neue Steuern oder eben über eine neue Verschuldung. Wie passt das zusammen?
Meiner Ansicht nach hängt es damit zusammen, dass man jetzt sieht, dass man auf diesem hohen Niveau die Steuereinnahmen nicht halten kann. Nach der Steuerschätzung werden dem Staat ja bis 2023 über 100 Milliarden Steuern fehlen. Ja, das heißt also, das weiß man und man hat natürlich in den Haushalten für die nächsten Jahre mit höheren Steuereinnahmen gerechnet und da muss man jetzt dafür sorgen, dass man das irgendwie finanziert bekommt oder eben die Ausgaben wieder zusammenstreicht. Und das scheint den Druck auszulösen und deshalb gibt es so völlig widersprüchliche Vorschläge, da muss ich Ihnen recht geben.
Und was wäre da jetzt Ihr Weg? Denn im Moment ist es ja tatsächlich so, der Staat kann sich Geld leihen und bekäme dafür noch Geld wegen des Negativzinses. Man könnte also einfach die schwarze Null mal beiseite schieben und sagen, wir leihen uns Geld, um mehr zu investieren. Wäre das der richtige Weg?
Meiner Ansicht nach ist das nicht der richtige Weg. Nachdem man sich darauf verständigt hat, auch diese schwarze Null mal zu halten, gibt es meiner Ansicht nach momentan keinen Grund, davon abzuweichen. Sollte es tatsächlich zu einer schwereren Rezession kommen, braucht man dringend diesen Spielraum, um den dann auch entsprechend nutzen zu können. Wenn man das jetzt schon tut, dann hat man später keine Möglichkeit mehr, auf dieses Instrument zurückzugreifen, wenn man es tatsächlich braucht. Momentan ist nicht zu erkennen, dass man dieses Instrument tatsächlich braucht.
Aber die Rezession, die droht ja schon. Also ein Quartal hatten wir ja jetzt schon die Wirtschaft schrumpfen sehen. Wenn sie das zweite Mal hintereinander tut, haben wir die Rezession. Sollten wir da nicht frühzeitig reagieren?
Ich glaube, dass wir im Endeffekt eine Rezession nicht werden wirklich verhindern können. Und das liegt eben daran, dass Deutschland eben sehr exportorientiert ist. Fast die Hälfte des Bruttoinlandsproduktes wird exportiert. Wenn die Exportnachfrage einbricht, kann man das insgesamt gar nicht ersetzen. Aber wie gesagt, momentan jetzt direkt schon anzufangen mit einem Instrument, dass man erst dann braucht, wenn man wirklich sieht, wohin die Reise geht, wenn man wirklich sieht, dass da ein Problem entsteht, das muss man erstmal abwarten. Die Steuereinnahmen werden dann einbrechen, das ist richtig, aber sie werden langsamer einbrechen, als man das bisher so erwartet. Und das hängt damit zusammen, dass eben die Hauptsteuereinnahmen eben vom Arbeitsmarkt kommen, von der Situation am Arbeitsmarkt getragen werden, über die Einkommensteuer, Lohnsteuer und so weiter. Und diese Steuern, beziehungsweise der Arbeitsmarkt ist ein sogenannter Spätindikator. Das heißt also, es wird eine Weile dauern, bis sich das dort durchsetzt. Klar, wenn die Aufträge einbrechen, bricht auch die entsprechende Beschäftigung nach und nach ein. Aber das wird dauern. Und ich denke nicht, dass man das mit allen Mitteln verhindern können wird. Zumal auf der anderen Seite die Europäische Zentralbank für September wieder ein entsprechendes großes expansives geldpolitisches Paket angekündigt hat. Und da muss man erst mal sehen, was daraus wird. Also ich würde es auf keinen Fall jetzt in Panik verfallen und nur weil zum ersten Mal seit 2009 eine Rezession droht, hier alles nur zu tun, um auch diese Rezession auf zum jeden Preis zu verhindern.
Aber
das
genau
könnte
das
sich als sehr teuer erweisen im Endeffekt.
Aber genau das, was Sie gerade gesagt haben, dass nämlich unsere Steuereinnahmen zum großen Teil ja von den Einkommen erzielt werden, genau das ist ja das Argument der Befürworter einer Vermögenssteuer, dass sie sagen, wir wollen uns unabhängig machen von der Konjunktur und mehr die Vermögen besteuern, die ja unabhängiger von der wirtschaftlichen Lage sind.
Nun müssen Sie bedenken, dass die größten Vermögen und auch das meiste, was wir an Vermögen haben, in Unternehmen investiert ist. Das ist ja nicht das Privatvermögen von Leuten, die auf der hohen Kante irgendwas haben und so weiter, sondern der größte Teil unseres Vermögens ist in Unternehmen investiert. Das heißt also, die größten Steuerbelastungen bei der Vermögensteuer kommen auch hier wieder auf Unternehmen beziehungsweise auf Vermögensanteile aus Unternehmen zu. Und das hat natürlich einen Effekt auf die Investitionen. Ja, das ist auch bekannt, dass dieser Effekt da ist, auch wenn es eine Steuer auf den Bestand ist und es auf den ersten Blick nicht so aussieht. Aber es ist trotzdem eine Belastung letzten Endes, auch indirekt der Investitionstätigkeit. Und deshalb finde ich gerade diese Diskussion momentan verfehlt.
Und was würden Sie dann dem Finanzminister empfehlen, was er jetzt tun sollte?
Nun, er hat erst einmal sehr viel Geld, mit dem er arbeiten kann, und man muss überlegen, ob nicht bestimmte andere Programme, die man da plant, eine sehr teure Respektrente, die da vorgesehen ist, weitere Subventionsmaßnahmen in allen möglichen Bereichen, da muss man nachschauen, ob das wirklich Sinn macht und dann auf der Ausgabenseite schauen, dass man die Ausgaben eventuell beschränkt beziehungsweise die Ausgaben dorthin umleitet, wo sie einen höheren Effekt haben. Und das heißt grundsätzlich weniger konsumtive Staatsausgaben und mehr investive Staatsausgaben. Ich meine, das ist ein generelles Problem, das beobachten wir schon seit Jahrzehnten in Deutschland, dass es da eine Verschiebung gegeben hat, eher zur konsumtiven Seite und weniger zur investiven Seite. Und insofern spricht einiges dafür, hier nochmal eine Neuorientierung vorzunehmen, gerade im Hinblick auf die Stromversorgung, auf den Breitbandausbau im Rahmen der Digitalisierung, im Rahmen der Klimaproblematik und so weiter. Dort sind große Investitionsbereiche, die mit Investitionen eben abgedeckt werden müssen. Und dann kann man nicht gleichzeitig dasselbe Geld für konsumtive Maßnahmen ausgeben, die zumal möglicherweise auch einen zweifelhaften Effekt nur haben.
Vielen Dank und einen schönen Abend noch.
Vielen Dank ebenfalls.
Das war Alois Prinz, Professor für Finanzwissenschaft an der Uni Münster, live im Deutschlandfunk. 5 Jahre lang keine Mieterhöhung mehr und vielleicht sogar eine Mietsenkung. Falls Sie zur Miete wohnen, denken Sie wahrscheinlich im ersten Moment ein Traum. Ein Traum, den die Berliner Wohnungsbausenatorin von den Linken per Gesetz Wirklichkeit werden lassen will. Aber wenn Sie dann vielleicht mal eine größere Wohnung suchen und die nicht finden, weil selbst Genossenschaften sich den Bau von neuen Wohnungen nicht mehr leisten können, dann denken Sie vielleicht plötzlich ganz anders darüber. Die Berliner CDU findet die Gesetzesidee jedenfalls zum Fürchten und droht mit Klage. Aus unserem Berliner Landesstudio berichtet Claudia van Laak.
Noch ist nichts beschlossen. Ja, es liegt noch nicht einmal ein konkreter Gesetzentwurf vor. Aber schon jetzt hat das Papier aus der von der Linken geführten Berliner Bauverwaltung für eine Diskussion auf Bundesebene gesorgt. Der Mietendeckel. Katrin Lomscher, linke Berliner Stadtentwicklungssenatorin.
Die Diskussion über den Mietendeckel, die geht in Berlin ja nicht seit gestern, sondern sie geht spätestens seit dem Jahresanfang. Und dass der Senat handeln muss, um die außer Rand und Band geratene Mietentwicklung in Berlin wieder einzufangen, um die soziale Durchmischung dieser Stadt zu erhalten und den sozialen Zusammenhalt in der Stadt zu sichern, das steht wohl außer Frage. Und diese Diskussion ernsthaft zu führen, da bin ich sehr dabei.
Im rot-rot-grünen Senat vereinbart war ein 5-jähriges Einfrieren der Mieten in der Hauptstadt. Der jetzt vorliegende Entwurf geht allerdings weit darüber hinaus. Mieter sollen künftig das Recht haben, beim Bezirksamt eine Absenkung ihrer Mieten zu erwirken, wenn diese bestimmte Obergrenzen übersteigen. Im Altbau zum Beispiel dürften sie nicht höher sein als 6,03 Euro kalt, so das Papier. Je nach Erstbezug und Ausstattung sollen Kaltmieten zwischen 3,42 Euro und 7,97 Euro zulässig sein, unabhängig von der Lage. Also egal, ob in einem Westberliner Villenviertel oder an der verkehrsumtosten Neuköllner Sonnenallee. Sarah Wagenknecht, Fraktionsvorsitzende der Linken im Bundestag, sieht darin ein Modell für ganz Deutschland. Bundesbauminister Horst Seehofer, CSU, widerspricht. Ein Mietendeckel werde die Engpässe auf den Wohnungsmärkten verschärfen, sende ein falsches Signal an die Wohnungswirtschaft und schrecke Investoren ab. So sehen es auch die oppositionellen Liberalen im Bund und im Land Berlin. Sebastian Schaja, FDP-Fraktionsvorsitzender im Abgeordnetenhaus.
Wenn das so kommt, dann ist das nichts anderes als eine umetikettierte Enteignungsdebatte, ein Gesetz mit massiven Folgen für den Wohnungsstandort Berlin und für die Mieterinnen und Mieter.
Gut möglich, dass die Unionsfraktion im Bundestag ein Normenkontrollverfahren beim Bundesverfassungsgericht in Gang bringt. Der frühere Berliner Justizsenator und jetzige CDU-Bundestagsabgeordnete Thomas Heilmann sagte, bei dem geplanten Mietendeckel handele es sich um eine vollständig grundgesetzwidrige Neuordnung des Wohnungsmarktes. Das Land Berlin habe nicht die Kompetenz, in diesen Markt einzugreifen. Das Papier aus dem von der Linken geführten Bauressort hat für Zwist in der rot-rot-grünen Koalition in Berlin gesorgt. Der regierende Bürgermeister und SPD-Landeschef Michael Müller forderte einen rechtssicheren Gesetzentwurf. Die grüne Wirtschaftssenatorin Ramona Popp sagte, nicht jeder Vermieter dürfe unter Generalverdacht der Spekulation gestellt werden.
Aus Berlin berichtete Claudia van Laak. Heute Abend hat Boris Johnson, der britische Premier, mit Jean-Claude Juncker gesprochen, dem EU-Kommissionspräsidenten. Und laut Johnsons Büro hat er Juncker klipp und klar gesagt, wenn die EU nicht von der Notfalllösung für Nordirland abrückt, dann gibt es keinen Brexit-Vertrag. Sprich, der No-Deal-Brexit kommt. Da hat nun aber Johnson den Mund vielleicht zu voll genommen, denn die Opposition im britischen Parlament hat sich zusammengetan. Sie will einen Austritt ohne Vertrag per Gesetz verhindern. Wie das gehen soll, erklärt uns unser Londoner Korrespondent Friedbert Meurer.
Die Oppositionsparteien im britischen Unterhaus geben sich kampfbereit. Aber ein Misstrauensvotum gegen Premierminister Boris Johnson wird es wohl nächste Woche noch nicht geben. Lieber will die Opposition erst einmal versuchen, ein eigenes Gesetz im Unterhaus durchzusetzen, um den Brexit ein weiteres Mal zu verschieben. Eigentlich wollte Labour-Chef Jeremy Corbyn ein solches Misstrauensvotum, um sich im Erfolgsfall dann selbst zum Premierminister für eine Übergangszeit wählen zu lassen. Aber dazu sind nicht alle anderen Oppositionsparteien bereit. Dennoch zeigte sich Labour-Vize John McDonnell entschlossen und richtete an Boris Johnson eine Warnung.
Prime Ministers come and Prime Ministers go.
Premierminister kommen und gehen, aber wir haben noch keinen Premierminister erlebt, der dazu bereit ist, unsere Demokratie zu bedrohen.
Who has the potential to threaten the very nature of our democracy.
Der Labour-Politiker spielt damit darauf an, dass Johnson angeblich notfalls das Parlament suspendieren will, um einen Austritt aus der EU zum 31. Oktober zu erzwingen. Der Kompromiss, den Labour eingehen musste, trägt auf folgende Überlegung Rechnung. Nächste Woche werden Abweichler bei den Tories noch nicht bereit sein, ihren Premierminister zu stürzen. Später vielleicht, zum Beispiel im Oktober, dann schon eher. Aber auch die oppositionellen Liberaldemokraten sind nicht oder noch nicht bereit, über ihren Schatten zu springen und den exponierten Linkspolitiker Jeremy Corbyn zum Regierungschef zu wählen. Die Vorsitzende der Liberalen, Jo Swinson, will lieber ein entsprechendes Gesetz verabschieden, um Boris Johnson zu stoppen.
Parliament will not stand by.
Das Parlament wird nicht daneben stehen und zuschauen, wenn der Premierminister unserem Land ohne einen Vertrag mit der EU einen katastrophalen Brexit bescheren will.
While the Prime Minister sends our country into a catastrophic No-Deal Brexit.
Ein Misstrauensvotum ist aber noch nicht vom Tisch. Es gilt jetzt als Ultima Ratio. Premierminister Boris Johnson selbst zeigte sich von den Beschlüssen unbeeindruckt. Das Land werde auf jeden Fall am 31. Oktober die EU verlassen. Ob wir einen Vertrag mit der EU hinbekommen, steht auf des Messers Schneide. Aber es ist wichtig, dass wir dazu bereit sind, auch ohne Vertrag die EU zu verlassen. Johnson steht gleich von zwei Seiten unter Druck. Die Brexit-Partei mit Nigel Farage an der Spitze veranstaltete heute in Westminster eine Kundgebung.
If Mr. Johnson, you insist on the withdrawal agreement.
Wenn Sie, Mr. Johnson, dem derzeitigen Vertrag mit der EU zustimmen wollen, dann werden wir Sie in jedem Wahlkreis überall im Vereinigten Königreich bekämpfen.
We will fight you in every single seat up and down the length and breadth of the United Kingdom.
In Großbritannien werden ab nächster Woche wieder, wenn das Unterhaus aus der Sommerpause zurückkehrt, harte Debatten und Marathonsitzungen erwartet. Boris Johnson zeigt sich optimistisch. Ein Misstrauensvotum steht wohl erst einmal nicht an. Und in den Umfragen hat seine Partei zuletzt fast 10% zugelegt.
Aus London war das Friedbert Meurer. Der Amazonas-Regenwald brennt und brennt. Die brasilianische Regierung hat zwar inzwischen das Militär geschickt und es löscht nach Kräften, trotzdem, selbst Regierungsmitglieder sagen, neue Löschflugzeuge könnten wir schon brauchen. Genau dafür hatte der G7-Gipfel Sofortgelder angeboten. Brasiliens rechtsextremer Staatspräsident aber hatte sie abgelehnt. Jetzt will er sie vielleicht doch annehmen, stellt aber Bedingungen. Aus Buenos Aires, Anne Herberg.
Brasiliens berühmtester Schriftsteller schämt sich für sein Land. In einem Video hat sich Paulo Coelho, Autor von Der Alchemist, an Frankreichs Regierung und die Franzosen gewandt und sich für das Verhalten seines Präsidenten Jair Bolsonaro entschuldigt. Das ist ein etwas trauriges Video, um meine französischen Freunde für die Krise um Entschuldigung zu bitten. Es gibt eine Hysterie Bolsonaros gegenüber Frankreich, dem Präsidenten Frankreichs, der Frau des Präsidenten Frankreichs. Er und seine Gefolgschaft, die gerade den Amazonas brennen sehen, haben kein anderes Argument, als dumme Beleidigungen auszusprechen und die Tatsachen zu leugnen, um von der Verantwortung ihrer Regierung abzulenken. Es ist eine dunkle Zeit in Brasilien. Brasilien erlebt die schlimmsten Waldbrände seit Jahren. Die Regierung von Jair Bolsonaro erhitzt sich derweil an einem politischen Streit um die von der G7 in Aussicht gestellten Hilfsgelder. Bolsonaro erklärte, er wolle sie nur annehmen, wenn sich Frankreichs Staatschef Emmanuel Macron persönlich entschuldige. Dieser habe ihn einen Lügner genannt und die Souveränität des Amazonasgebietes in Frage gestellt. Macron verspricht die Hilfe von reichen Ländern für den Amazonas, als ob irgendjemand armen Leuten hilft, ohne etwas im Gegenzug dafür zu bekommen. Wer hat es wohl auf Amazonien abgesehen? Was wollen die dort? Schon im Vorfeld hatte Bolsonaro Frankreichs Präsident eine koloniale Denkweise vorgeworfen und sorgte dann mit der Billigung eines sexistischen Facebook-Beitrages über die Präsidentengattin für Empörung. Macron erklärte daraufhin, er hoffe, dass die Brasilianer bald einen Staatschef bekämen, der sich angemessen verhalte. Bolsonaro zelebriere diesen persönlichen Streit, sagt der Politologe Oliver Stünkel vom Think Tank Fundação Getúlio Vargas. So könne er sein Wählerklientel mobilisieren.
Bolsonaro ist in der Hinsicht etwas wie Trump, der ja von Konflikten auch lebt. Also jemand, der Feindbilder braucht, denn die ganze Politik und die Rhetorik ist auf Angst basiert und auf Konfrontation. Und insofern kommen diese Attacken jetzt gerade von Macron, die sind für ihn gut.
Denn Bolsonaro gewann die Wahlen mit dem Versprechen, die weit abliegende Amazonasregion wirtschaftlich entwickeln zu wollen. Der massive Anstieg der Abholzung ist genauso Teil davon wie der Abbau von Kontroll- und Schutzmechanismen und die offene Unterstützung für Holzfäller, Goldgräber und Rinderzüchter. Diejenigen, die den Wald schützen wollen, sind für ihn Feinde des Vaterlands. Doch nun wurde es selbst einem seiner wichtigsten Unterstützergruppen zu bunt. Die Agrarindustrie fürchtet wirtschaftliche Blockaden aus Europa.
Also die beste Art und Weise ist, dass sie nicht auf den Präsidenten Druck ausübt, der an dieser Spannung Interesse hat und kein persönliches Interesse an Freihandelsabkommen hat. Der ist ein Nationalist, sondern dass dieser Druck auf die Agro-Lobby in Brasilien ausgeübt wird, denn die kann versuchen, dann den Präsidenten ihrerseits zu beeinflussen.
So erklärte Umweltminister Salles, der enge Verbindungen zum Agro-Business unterhält, die Unterstützung der G7 sei willkommen. Während Bolsonaro das Militär in den Kampf gegen die Flammen schickt, aber verbal auf Konfrontationskurs bleibt. In der Amazonasregion wird derweil ein verzweifelter Kampf gegen die Feuer geführt. Spezialkräfte der Armee unterstützen die lokale Feuerwehr. Doch es fehlt an Mitteln, das Gebiet ist zu groß, zu unwegsam. Es braucht oft Stunden, um zu den Bränden durchzukommen. Mehr Löschflugzeuge wären dringend notwendig.
Anne Herberg berichtete, Chinas Staats- und Parteiführung hat den Beschluss der G7-Gruppe zur Hongkong-Krise scharf zurückgewiesen. Steffen Wurzel.
Besonders viel hatten die Staats- und Regierungschefs der G7-Gruppe zu Hongkong nicht zu sagen. In der gemeinsamen Erklärung zum Abschluss des Gipfeltreffens in Frankreich widmen sie den Massenprotesten in der autonom regierten chinesischen Stadt gerade einmal einen Satz. Sie rufen zu einem Ende der Gewalt auf und sie mahnen die Einhaltung eines internationalen Vertrags zu Hongkong an. Aus Sicht der chinesischen Staats- und Parteiführung ist bereits dieser eine Satz ein Skandal. Der Sprecher des Außenministeriums Geng Shuang sprach in Peking von bösen Absichten der G7-Staaten in der Hongkong-Frage. Frage. Chinas Staatsführung weise die Erklärung der 7 westlichen Staaten mit großem Missfallen und entschlossenem Widerstand zurück. Die Vorgänge in Hongkong seien eine rein innere Angelegenheit des Landes. Keine ausländische Regierung, Organisation oder Einzelperson habe das Recht, sich einzumischen. In der chinesischen Sonderverwaltungsregion Hongkong gehen seit Anfang Juni Woche für Woche zehntausende Menschen gegen den Kurs der pro-festlandchinesischen Regierung auf die Straße. Die meisten Demos sind friedlich. Die Menschen verlangen unter anderem eine unabhängige Untersuchung umstrittener Polizeieinsätze der vergangenen Wochen und sie wollen freie Wahlen in der früheren britischen Kolonie. Die Staats- und Parteiführung in Peking geht auf die Forderungen nicht ein. Sie versucht, das Bild zu vermitteln, bei den Demonstranten in Hongkong handle es sich ausnahmslos um Randalierer, Terroristen und Separatisten. Kommende Woche reist Bundeskanzlerin Angela Merkel nach Peking. Sie ist die erste Regierungschefin eines großen westlichen Landes, die nach Beginn der Hongkonger Massenproteste nach China reist.
Deutschland, Frankreich und Großbritannien haben eine Sitzung des UN-Sicherheitsrates anberaumt wegen der Raketentests von Nordkorea. Peter Mücke.
Die jüngsten Raketentests waren von der internationalen Gemeinschaft unterschiedlich bewertet worden. US-Präsident Trump sagte am Wochenende, er sei zwar nicht glücklich darüber, könne aber keine Verletzung der Vereinbarungen erkennen. Unter anderem Deutschland und Japan sehen das jedoch anders und beurteilen die Raketentests als einen Verstoß gegen UN-Resolutionen. Die drei europäischen Vertreter im Sicherheitsrat, Großbritannien, Frankreich und Deutschland, haben das Thema heute noch einmal auf die Tagesordnung gesetzt. Der stellvertretende deutsche UN-Botschafter Schulz sagte nach dem Treffen hinter verschlossenen Türen, die drei Länder verurteilten diese Tests als Provokation und Verstoß gegen Sicherheitsratsresolutionen. Nordkorea müsse jetzt konkrete Schritte zur Denuklearisierung unternehmen und alle Raketenprogramme stoppen. Solange das nicht der Fall sei, müssten die internationalen Sanktionen gegen das Regime in Kraft bleiben. Am Donnerstag wird sich der UN-Sicherheitsrat erneut mit dem Thema beschäftigen.
Nach dem Flugunglück am Sonntag auf Mallorca vermuten die Ermittlungsbehörden jetzt menschliches Versagen. Oliver Neuroth.
Das Ermittlerteam sagte mallorquinischen Medien, dass es keine Hinweise auf technische Probleme gebe. Es deute alles darauf hin, dass die Piloten des Hubschraubers und des Ultraleichtflugzeuges einander zu spät gesehen hätten, erst zu einem Zeitpunkt, zu dem ein Ausweichen nicht mehr möglich war. Die Zeitung Diario de Mallorca berichtet, dass die Funkgeräte der beiden Maschinen auf unterschiedlichen Frequenzen eingestellt waren. Demnach konnten die Piloten sich nicht verständigen, als sie sich schließlich bemerkten. Die Ermittler stellen klar, dass es noch Wochen oder Monate dauern wird, bis die genaue Unfallursache feststeht. Der Hubschrauber und das Ultraleichtflugzeug waren am Sonntag in der Nähe von Inca in der Mitte Mallorcas in der Luft zusammengeprallt. Die Maschinen gingen in Flammen auf und stürzten zu Boden. 7 Menschen wurden getötet, darunter eine 4-köpfige Familie aus München. Sie saß in dem Hubschrauber und hatte einen Rundflug über Mallorca gebucht. Außerdem starben der Hubschrauberpilot, ein Italiener, und die Insassen des Kleinflugzeuges, 2 Spanier.
In den USA verschreiben Ärztinnen und Ärzte regelmäßig süchtig machende Schmerzmittel. Nachdem nun erstmals ein Gericht ein Pharmaunternehmen wegen der Verharmlosung der Nebenwirkungen verurteilt hat, drohen weitere Urteile. Sebastian Hesse.
Seit 1999 sind landesweit über 400.000 Menschen an einer Überdosis der süchtig machenden Schmerzmittel gestorben. Das Urteil von Oklahoma könnte insofern ein Meilenstein sein im Kampf gegen die Opioidkrise, als dass erstmals ein Verursacher zur Verantwortung gezogen wurde. Das Gericht sah es als erwiesen an, dass Johnson & Johnson die Suchtrisiken der opiumähnlichen Medikamente bewusst verharmlost hat. Die Anklage sprach davon, der Pharmahersteller sei getrieben von Gier und Habsucht, verantwortlich für die Opioid-Epidemie in dem Bundesstaat. Johnson & Johnson ist bereits in Berufung gegangen und will den Fall, wenn nötig, vor den obersten Gerichtshof bringen. Dass am Ende höchstinstanzlich entschieden wird, ist nicht ausgeschlossen. Das Urteil von Oklahoma hat nach allgemeiner Einschätzung eine hohe Signalwirkung. In den nächsten Monaten kommt es zu einer ganzen Reihe vergleichbarer Verfahren. In über 40 US-Bundesstaaten sind ähnliche Klagen gegen Pharmaunternehmen anhängig. Zudem wird in Ohio ab Oktober eine Sammelklage verhandelt, die über 2000 Kommunen, Landkreise und verschiedene Gruppen amerikanischer Ureinwohner angestrengt haben.
Fast 3 Jahre nach der tödlichen Explosion bei BASF in Ludwigshafen hat das Landgericht Frankenthal einen Schlosser unter anderem wegen fahrlässiger Tötung zu 1 Jahr auf Bewährung verurteilt. Irmgard Reisinger.
Für das Gericht gab es keine Zweifel. Im Oktober 2016 habe der 63 Jahre alte Mitarbeiter einer Fremdfirma bei Reparaturarbeiten das falsche Rohr angeschnitten. Dadurch habe er die Explosion einer Ethylenfernleitung herbeigeführt. 5 Menschen starben, mehr als 40 wurden verletzt. Der Vorsitzende Richter sagte, die richtige Strafzumessung, eine gerechte Strafe zu finden, sei für die Kammer angesichts der verheerenden Folgen der Katastrophe sehr schwierig gewesen. Der Angeklagte habe in einem kurzen Augenblick versagt und selbst schwerste Verletzungen davongetragen. Das Gericht sah auch eine Mitverantwortung der BASF. Das Unternehmen habe nach vorangegangenen Katastrophenübungen die Gefahren gekannt, aber keine Konsequenzen gezogen. Bei der Urteilsverkündung waren auch überlebende Feuerwehrleute anwesend. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.
Es wird 23.41 Uhr und damit ist es Zeit für den Blick auf den Aktienmarkt. Heute mit Sebastian Schreiber.
Weil die Weltkonjunktur schwächelt, herrscht an den Finanzmärkten seit Wochen die Angst vor einer Rezession. Auch in Deutschland ist das nicht anders. Im zweiten Quartal schrumpfte die Wirtschaft, das Bruttoinlandsprodukt ging zurück um 0,1%. Dass der deutsche Staat in den ersten 6 Monaten des Jahres einen satten Überschuss erwirtschaftet hat, ist da ein schwacher Trost. Bund, Länder, Kommunen und Sozialversicherungen nahmen 45,3 Milliarden Euro mehr ein als die Ausgaben. Wirtschaftsforscher fordern, dass der Staat einer drohenden Rezession nun entgegenwirkt und kräftig investiert, etwa in Bildung oder die digitale Infrastruktur. Trotz der unsicheren wirtschaftlichen Lage sendeten Anleger an der Frankfurter Börse heute positive Signale. Der DAX kletterte fleißig nach oben und legte um 0,6% zu. Der deutsche Leitindex schloss auf einem Stand von 11.730 Punkten. In den USA kann der Dow Jones seinen Aufwärtstrend nicht fortsetzen, er verliert etwa 0,25%. Im Fokus der US-Anleger stehen 2 Tabakkonzerne. Philip Morris und Altria gaben bekannt, über eine Fusion zu verhandeln. Gemeinsam brächten es die Unternehmen auf einen Börsenwert von mehr als 200 Milliarden Dollar. Die Fusionspläne kamen bei den Anlegern nicht gut an, vor allem Philip Morris bekam das zu spüren. Der Kurs sackte um mehr als 7% ab.
Sebastian Schreiber aus der Frankfurter Börse. Der Dow Jones schloss mit einem Verlust von 0,5% bei 25.777 Punkten. Wie sehr die anderen G7-Teilnehmer nun tatsächlich von Emmanuel Macrons Coup überrascht waren, den iranischen Außenminister einfliegen zu lassen, wissen wir nicht. Aber dass sie da eher reserviert reagiert haben, könnte daran liegen, dass sie sich schon gedacht hatten, ein Fortschritt im Atomstreit ist ein Spontanbesuch noch lange nicht. Heute hat dann Irans Präsident Hassan Rouhani auch klargemacht, so einfach wird's nicht, berichtet Katrin Kleinbram.
Einen Moment lang blitzte ein Hoffnungsschimmer auf beim G7-Gipfel in Biarritz. Welch ein Hinhörer. US-Präsident Trump erklärt sich bereit zu einem Treffen mit dem iranischen Präsidenten Rouhani, um über das Atomabkommen zu sprechen. Es könne schon in wenigen Wochen stattfinden. Also natürlich nur unter Umständen. Und welche das sind, lässt Trump offen. Sein Gegenpart Hassan Rouhani sprang heute in die Bresche und wiederholte eine altbekannte Forderung.
Erst wenn Sie die Sanktionen aufheben, haben wir eine neue Situation. Wir könnten darüber nachdenken und in unserem eigenen Interesse weitergehen.
Die USA haben den Iran mit den Sanktionen hart getroffen. Der Export von Öl ist quasi die Lebensader des Landes. Perspektivisch will der Iran laut einem Regierungsvertreter jeden Tag rund 1,5 Millionen Fass Öl verkaufen. Im Moment sind es nach Branchenangaben gerade mal 100.000 Fass am Tag. Darunter leidet vor allem das iranische Volk. Die Preise explodieren, die Währung, der Rial bricht ein. Viele Unternehmen, auch deutsche, haben das Land verlassen. Innenpolitisch steigt damit der Druck auf Rouhani. In rund einem halben Jahr wird wieder gewählt. Und die Macht der Hardliner im Iran nimmt zu, die von Anfang an gegen den Atomdeal gewettert haben. Möglicherweise hat es auch damit zu tun, dass sich Rouhani trotz der immer gleichen Bedingung erst gestern in einer ersten Reaktion so offen für ein Gespräch zeigte wie nie.
Wenn ich wüsste, dass so ein Treffen zu einer Lösung führt, würde ich nicht zögern.
Man darf dabei aber nicht vergessen, die wahre Macht im Iran liegt in den Händen des geistlichen Oberhauptes, Ayatollah Ali Khamenei. Verweigert er seine Zustimmung, wird es kein Gespräch geben. Öffentlich geäußert hat er sich bisher nicht. US-Präsident Trump seinerseits stellt für einen möglichen neuen Atomvertrag die Maximalforderung. Keine Atomwaffen, kein Raketenprogramm, eine längere Vertragslaufzeit. Der Iran habe Potenzial, ein großes Land zu sein, sagte er zum Abschluss des G7-Gipfels in Biarritz, wenn er denn mitspiele.
We're looking for no nuclear weapons, no ballistic missiles and a longer period of time. Very simple. They have to be good players. You understand what that means?
Insofern ist völlig offen, ob es tatsächlich zu einem Gespräch kommt. Zum Beispiel Ende September, wenn Rouhani bei der Vollversammlung der Vereinten Nationen in New York erwartet wird.
Aus Istanbul berichtete Katrin Kleinbram. Eigentlich verfolgen Russland und die Türkei gegensätzliche Interessen in Syrien. Russland unterstützt das Assad-Regime, die Türkei, die Aufständischen. Aber beide haben kein Interesse daran, dass der Bürgerkrieg weiter eskaliert. Unter diesen Vorzeichen haben sich heute der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan und der russische Präsident Wladimir Putin in Moskau getroffen. Von dort berichtet Marta Wilschinski.
Es war das Thema in den russischen Staatsmedien, der Besuch des Präsidenten Wladimir Putin bei der Eröffnung des Internationalen Luft- und Raumfahrtsalons MAX auf dem Flughafen Zhukovski bei Moskau, gemeinsam mit seinem türkischen Amtskollegen Recep Tayyip Erdogan. Es sah so aus wie ein Treffen alter Freunde. Die Fernsehbilder zeigen, wie beide Präsidenten, jeweils im dunklen Anzug und mit Sonnenbrille, neue Flugzeug- und Hubschraubermodelle betrachten. Darunter die neueste Entwicklung der russischen Luftstreitkräfte, ein Kampfflugzeug des Typs Suhoi Su-57. Erdogan sei der erste Vertreter eines NATO-Staates, dem dieses Flugzeug vorgeführt werde, hieß es. Stets von Kameras begleitet, wurde gemeinsam Eis gegessen und via Live-Schalte wurden Grußworte an die russischen Kosmonauten auf der ISS geschickt. Wir sind daran interessiert, erklärte Putin bei der Eröffnungsrede, dass der Luft- und Raumfahrtsalon als Plattform für Geschäfts- und Ideenaustausch und den Abschluss bilateraler Verträge gestärkt wird. Er vereint außerdem den praktischen Teil, stets mit einer bunten Show. Doch hinter der bunten Show wartete ein weitaus ernsteres Thema auf die beiden Präsidenten. Erst vor gut einer Woche geriet im Bürgerkriegsland Syrien ein türkischer Militärkonvoi unter Beschuss der syrischen Armee. Diese wird von Russland unterstützt. Die Türkei steht auf der Seite der Opposition. Die vor knapp einem Jahr vereinbarte Waffenruhe für Nordsyrien hält nicht. Die Türkei befürchtet eine neue Flüchtlingswelle, sollte die syrische Armee die Rebellenhochburg Idlib endgültig erobern. Die größte Aufmerksamkeit wurde natürlich der Situation in Syrien geschenkt, erklärte Putin schließlich bei der abschließenden gemeinsamen Pressekonferenz. Große Besorgnis ruft sowohl bei uns wie auch bei unseren türkischen Partnern die Situation in der Deeskalationszone in Idlib hervor. Wir sind überzeugt, so eine Deeskalationszone darf nicht zum Unterschlupf von Terroristen werden, geschweige denn zu einem Ort, an dem neue Angriffe geplant werden. In diesem Kontext haben der türkische Präsident und ich zusätzliche gemeinsame Maßnahmen zur Neutralisierung der terroristischen Keimzellen in Idlib und zur Normalisierung der Lage sowohl in der Zone wie auch in ganz Syrien vereinbart. Wie diese Maßnahmen konkret aussehen sollen, sagte Putin nicht. Er betonte aber, dass Russland am Prinzip der Souveränität und territorialen Einheit Syriens festhalten werde. Eine Aufteilung des Landes in Einflusszonen, so Putin, sei unzulässig. Mitte September wollen Russland, die Türkei und der Iran wieder im sogenannten Astana-Format zusammenkommen und weiter an einer Lösung für Syrien arbeiten. Zudem soll demnächst ein syrisches Verfassungskomitee seine Arbeit in Genf aufnehmen, so die Erklärung. Hoffnung des russischen Präsidenten.
Marta Wilschinski berichtete. Langsam wird's knapp. Morgen endet die Frist, die Italiens Staatspräsident Mattarella der Fünf-Sterne-Bewegung und den Sozialdemokraten gesetzt hat. Bis morgen müssen sie sich auf eine Regierung einigen, sonst drohen Neuwahlen. Heute Mittag hieß es, die Fünf-Sterne haben die Verhandlungen ausgesetzt. Doch jetzt verhandeln sie wieder. Jörg Seiselberg mit dem aktuellen Stand aus Rom.
Nach einem Tag des Stillstands gibt es neue Hoffnung im Ringen um eine neue Koalition. Die Fünf-Sterne-Bewegung und die Demokratische Partei haben am Abend ihre Gespräche über eine Regierungsbildung wieder aufgenommen. Im Treffen in der Abgeordnetenkammer zwischen den Fraktionschefs und anderen Spitzenvertretern beider Parteien soll über mögliche Programmpunkte einer gemeinsamen Koalition verhandelt werden. Im Laufe des Tages hatte die Fünf-Sterne-Bewegung weitere Gespräche zunächst blockiert und gefordert, Vor der Neuaufnahme von Verhandlungen müssten die Demokraten ihre verbindliche Zusage geben, dass der bisherige Regierungschef Conte auch in einer neuen Koalition Ministerpräsident bleibt. Dies lehnte die Führung der Demokratischen Partei ab, versicherte aber Gesprächsbereitschaft in der Personalie Conte. Fünf-Sterne-Bewegung und Demokraten bleibt noch bis morgen Nachmittag Zeit, eine Basis für eine gemeinsame Koalition zu finden. Dann sind beide zu Konsultationen bei Staatspräsident Mattarella geladen. Italiens Staatsoberhaupt muss entscheiden, ob es die Grundlage gibt für eine neue Mehrheit im Parlament oder ob Neuwahlen angesetzt werden. Die bisherige Regierung aus Fünf-Sterne-Bewegung und Lega ist geplatzt, weil Lega-Chef Salvini im Streit über ein Hochgeschwindigkeitsbahnprojekt den Ausstieg seiner Partei angekündigt hat.
Die Koalitionsverhandlungen zwischen den Fünf-Sternen und den Sozialdemokraten laufen wieder in Italien, Jörg Seiselberg berichtete. Und die Europäische Union hofft sehr, dass sie bis morgen noch zu einer Einigung finden werden. Aus Brüssel berichtet Ralf Siener.
Ein Mann des offenen Wortes ist Günther Oettinger kurz vor dem Ende seiner Brüsseler Dienstzeit als EU-Haushaltskommissar, zählen Italien und die politischen Wirrungen und Irrungen in Rom zu Oettingers Lieblingsthemen. In einem Interview mit der Augsburger Allgemeinen zeigte er große Achtung vor Italiens Ministerpräsidenten.
Dass Ministerpräsident Giuseppe Conte in dieser politischen Situation zurückgetreten ist, achte ich hoch.
So das Zitat von Oettinger in der Augsburger Allgemeinen. Auch Italiens Staatspräsident genießt das Vertrauen des EU-Haushaltskommissars und Juncker-Vertrauten.
Das Vertrauen in Staatspräsident Sergio Mattarella bleibt groß,
betont Oettinger in dem Zeitungsinterview und wendet sich dann dem Mann zu, bei dem er seit langem Rot sieht, dem Lega-Nord-Chef und bisherigen italienischen Vizepremier und Innenminister.
Wenn der bisherige Innenminister Matteo Salvini nun scheitert, halte ich das für eine gute Nachricht. Sollte es zu einer Regierung ohne Salvini kommen, kann man das Land dazu nur beglückwünschen.
Auch der Sprecher der EU-Kommission lässt keinen Zweifel daran, dass das Juncker-Team die Entwicklungen in Rom mit Interesse verfolgt.
We are following the developments in Italy.
Aber im Gegensatz zu Günther Oettinger darf der Sprecher der EU-Kommission Italiens Innenpolitik nicht kommentieren.
But as always, we do not have a comment on the democratic processes in our member states.
Wie immer kein Kommentar zu den demokratischen Prozessen in den Mitgliedstaaten, lautet die offizielle Stellungnahme der EU-Kommission. Doch sowohl das Juncker-Team wie auch viele hochrangige EU-Diplomaten in Brüssel wünschen hinter vorgehaltener Hand nichts sehnlicher, als dass Italiens Innenminister Salvini schon bald die Oppositionsbank drücken muss. Denn Salvini torpediert seit über einem Jahr alle EU-Versuche, bei der Asylpolitik wenigstens einen kleinen Schritt voranzukommen, zum Beispiel bei der Harmonisierung der Asylgesetzgebung und Asylverfahren. Salvini wollte eine sogenannte Paketlösung erzwingen, erst wenn alle in Italien angekommenen Migranten von anderen EU-Staaten aufgenommen würden, und zwar unabhängig von ihrer Chance auf Asyl, werde er bei den anderen Asylthemen kooperieren, lautete die Botschaft des italienischen Innenministers in Brüssel.
Stiamo bene in questo continente, le cui regole vogliamo modificare.
Es gehe Italien im Prinzip gut in Europa, aber einige EU-Regeln, die wolle man ändern. Ein Salvini-Satz, der die EU-Kommission aufhorchen ließ. In Brüssel ging lange Zeit die Angst um, dass Italiens zukünftiger Ministerpräsident Salvini heißen könnte und dann einen einflussreichen Kommissarsposten für die drittgrößte Volkswirtschaft der Eurozone beanspruchen würde. Zum Beispiel einen, bei dem es um die Einhaltung der Stabilitätskriterien des Euro geht.
Die EU-Kommission hofft auf eine neue Regierung in Italien, Ralf Siener berichtete. Jetzt ist Tobias Zien bei mir im Studio und er hat schon mal die Zeitungskommentare von morgen gesichtet.
Die Waldbrände im Amazonasgebiet stehen abermals im Mittelpunkt der Kommentare. Bolsonaro agiert seit seinem Amtsantritt wie ein Schutzpatron der Brandstifter, urteilt die Heilbronner Stimme und führt aus: Der brasilianische Präsident hatte früh angekündigt, dass unter seiner Regierung wirtschaftliche Interessen vor Umweltschutz stehen. Das war eine freundliche Einladung zum Abfackeln. Europa hat den Zugang zu Lateinamerika verloren, merkt der Kölner Stadtanzeiger an. Bolsonaro will die Brände mit Hilfe aus Israel und den USA löschen. Sein Vorwurf des G7-Kolonialismus ist nicht ganz unbegründet. Die Art und Weise, wie der französische Präsident seinen brasilianischen Amtskollegen auf die Anklagebank setzte, mag Macron in Europa Pluspunkte bringen. Bolsonaro aber kann sich als Opfer inszenieren und der Regenwald brennt weiter. Die Nürnberger Nachrichten geben zu bedenken: Das machen wir Deutschen sehr gern. mit dem Finger auf andere zeigen. Diese durchgeknallten Brasilianer holzen den Regenwald ab. Unmöglich. Stimmt ja auch. Aber warum die Agrarindustrie den Wald niederbrennt, um noch mehr Flächen zur Produktion von Soja oder zur Aufzucht von Rindern zu haben, das hinterfragen nur wenige. Denn natürlich setzen die brasilianischen Fleischproduzenten auf unsere Gier, auf unseren Hunger nach viel und billigem Fleisch. In der neuen Osnabrücker Zeitung ist zu lesen, was, wenn in einem Land etwas passiert, das Auswirkungen auf die ganze Welt hat. Tschernobyl war so ein Beispiel. Die brasilianische Regierung verhält sich im Zusammenhang mit den Waldbränden im Amazonasgebiet ähnlich problematisch wie damals die Sowjetunion. Sie leugnet und redet klein. Und sie hält daran fest, kurzfristige wirtschaftliche Erfolge über den Schutz des Regenwaldes zu stellen. Der Vorstoß der NRW-Regierung, demzufolge die Polizei in Nordrhein-Westfalen künftig immer die Nationalität von Tatverdächtigen nennen soll, beschäftigt die Frankfurter Allgemeine Zeitung. Der Bürger muss wissen, was vorgeht. Es geht ja bei der Öffentlichkeitsarbeit von Behörden nicht um Sensationslust, sondern um Information. Und zwar auch mit dem Ziel, dass die Bevölkerung womöglich Lehren ziehen kann. Oder soll künftig nur noch gemeldet werden, ein Mensch hat einen anderen verletzt? Die Mitteldeutsche Zeitung aus Halle notiert, die Nennung der Nationalität dürfte im Interesse der Migranten selbst liegen. Der nordrhein-westfälische Innenminister Reul bezieht sich auf die veränderte gesamtgesellschaftliche Situation, wenn er sagt, dass Transparenz das beste Mittel gegen politische Bauernfängerei sei. Nach Lage der Dinge muss man sagen, der Satz dürfte stimmen.
Danke, Tobias Zien, für diesen Blick in die Zeitungskommentare von morgen. Da ging es ja viel auch um die Waldbrände in Brasilien. Soeben wird übrigens gemeldet, dass der brasilianische Präsident jetzt doch internationale Hilfe annehmen möchte, solange Brasilien selbst entscheiden dürfe, was mit dem Geld geschieht. Das war der Tag im Deutschlandfunk. Gleich geht es weiter mit unserem Kulturmagazin Fazit. Mein Name ist Rainer Brandes. Ich danke Ihnen fürs Zuhören. Kommen Sie gut durch diese Nacht.